Ja, hallo da draußen. Das ist Gizmo. Ich weiß nicht, ob einige von euch noch Gizmo kennen. Ist berühmt geworden in einem Film. Da geht es um die Gremlins. Achtung, nicht mit den Critters zu verwechseln, sondern das sind die Gremlins. Und das Interessante an Gizmo ist super süß. Und der bewegt sich auch süß und der macht sehr süße Geräusche. Und bei Gizmo ist das so eine Sache. Wenn der in Kontakt mit Wasser kommt, dann schlüpfen hinten aus seinem Rücken Eier. Also da springen so Eier raus. Die schlüpfen nicht, die Eier springen hinten raus. Und aus diesen Eiern schlüpfen dann die Gremlins. Und die Gremlins sind echt krass übel drauf. Ich will aber nicht so viel spoilern. Wenn ihr Bock habt, es ist ein Film aus den 80ern. Ich glaube, es gibt mehrere Teile. Gremlins 1, 2, 3, wie so üblich damals bei diesen Filmen. Es ist eine Art Horrorkomödie. Und wenn ihr Bock drauf habt, guckt doch mal rein. Warum ist der heute mit am Start? Ich finde diese Transformationsgeschichte interessant und ich finde es auch interessant, was aus dir entstehen kann. Also aus jedem Schönen kann auch was Hässliches entstehen, beziehungsweise jeder trägt das Schöne in sich, vielleicht aber auch etwas Hässliches. Oder wir alle haben vielleicht ein schönes Leben, aber wenn uns Dinge triggern, also wir in Berührung oder in Kontakt mit Wasser kommen, wie bei Gizmo, dann kann aus uns heraus etwas Unangenehmes, etwas Düsteres, Dunkles, Brachiales, Gewaltvolles, was auch immer entstehen. Das ist eine schöne Metapher für das Thema, das ich heute ausgesucht habe. Ob wir bei dem Thema bleiben, das weiß ich noch gar nicht genau. Ihr wisst ja mittlerweile, wir springen vielleicht auch. Und kommt doch mal drauf an, worauf ich dann so ein bisschen auch Lust habe. Aber wir fangen diesmal an mit dem großen Thema, das soziale oder das emotionale Erbe unserer Eltern. Ja, genau. Was haben unsere Eltern in uns hinterlassen, beziehungsweise vielmehr, was für ein Erbe, was für ein Familienerbe haben wir erhalten, ob wir wollen oder nicht, ne? Ihr kennt das ja vielleicht aus eurer eigenen Biografie. Von dem Erbe spreche ich nicht, oder wenn wir über das Erbe sprechen, dann reden wir nicht über Geld oder Materialien, Häuser oder Ländereien, sondern wir sprechen über zum Beispiel Erwartungen, ne? Bin ich groß geworden mit einem Vater, der viele hohe Erwartungen an mich hatte oder große Ansprüche, der irgendwie wollte, dass ich genauso werde und genau diese Musik höre, diese Filme gucke, mich genauso verhalte, immer lieb und nett bin oder auf eine bestimmte Art und Weise mich gebe, dass ich, keine Ahnung, mag, was er mag, dass ich mich so verhalte, wie er sich verhalten würde, aber er sich oft vielleicht gar nicht verhält. Also wir werden auch über Widersprüchlichkeit sprechen, über das, wie unsere Eltern uns manchmal sehen wollen oder dass sie sich wünschen, wir würden so werden wie sie, aber sie sind selber nur selten das, was sie sich oft von uns Kindern wünschen. Wenn wir über das Erbe sprechen, sprechen wir aber auch manchmal über unausgesprochene Erwartungen oder einen Leistungsdruck. Also wir stellen uns vor, dass Papa oder Mama uns gerne so gehabt hätten, aber wir haben das nie wirklich angesprochen. Es ist nie thematisiert worden. Es ist so schwelend, ne? Eine Vermutung, vielleicht auch eine bestätigte Vermutung, also anhand von irgendwelchen Situationen, aber es ist nie wirklich konkret benannt worden oder ausgesprochen worden. Wir denken dann, wir haben unserer Mama, unserem Papa nicht genügt, wir waren nicht gut genug, wir haben nicht die Leistung erbracht, die sie sich vielleicht heimlich gewünscht haben, aber nicht zum Ausdruck gebracht haben. Das finde ich ein total spannendes Thema. Also einmal, was für Erwartungen oder was für Leistungsansprüche hatten sie wirklich, unsere Eltern, an uns Kinder? Oder haben wir Eltern an unsere Kinder? Und was davon ist nicht wirklich verifiziert, ist nie klar ausgesprochen worden, ne? Stand eher so im Raum. Das ist so eine Geschichte, die mich total interessiert, denn diese Dinge nehmen wir ja mit. Also ich als Kind nehme das mit in meine Welt als Erwachsener später und bin dann immer noch drauf und dran, irgendwelche Leistungen zu erfüllen, irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden, irgendwie mein Bestes zu geben, richtig zu sein. Meinem mittlerweile vielleicht dann verstorbenen Vater, Achtung, mein Vater ist nicht verstorben, aber ich denke mich jetzt mal so in die Köpfe der anderen, in das Leben der anderen, ne? Ich muss irgendwie noch meinem verstorbenen Vater gerecht werden oder meiner Mutter gerecht werden, muss immer lieb, nett und brav sein oder immer aufgeräumt und sauber sein oder mich irgendwie höflich oder respektvoll respektvoll verhalten, aber so wie die das definiert haben. Und das ist das Erbe, von dem ich spreche. Also entweder denke ich, ich müsste immer noch so sein, wie das, wie meine Eltern mich gerne gehabt hätten, oder ich denke, ich müsste so sein, wie ich glaube, dass meine Eltern mich gerne gehabt hätten. Das sind zwei wirklich wesentliche, finde ich, voneinander zu trennende Bereiche. Ne? Wenn unsere Eltern noch leben, dann haben wir die Möglichkeit, natürlich nochmal in den Austausch zu gehen und zu sagen, hier, pass mal auf, ich leide massiv darunter, dass ich irgendwie immer versuche, Leistung zu erbringen oder immer sauber und ordentlich zu sein oder immer korrekt, Achtung, das muss jetzt mit mir gar nichts zu tun haben. Ich versuche mich einfach nur hineinzuversetzen in die vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, die oftmals heute als Erwachsener unter immer noch unter dem leiden, was sie damals als Kind erfahren haben oder glauben, gesehen oder gespürt zu haben. Mit dem Glauben, wisst ihr, meine ich unausgesprochene Erwartungen. Ne? Ich glaube, mein Vater hätte mich gerne so. Ich glaube, meine Mutter wollte immer, dass ich so und so werde. Und ich bin dann nicht so und so geworden. Vielleicht bin ich auch in die Revolution, in den Widerstand gegangen und bin genau das Gegenteil geworden und habe vielleicht auch mich deutlich dagegen positioniert. Und vielleicht merke ich, dass ich dann in der Jugend und Anfang 20, Ende 20 genau so war, in der Rebellion, in dem Dagegensein, in dem Anderssein, als meine Eltern mich haben wollten oder ich glaubte, wie sie mich haben wollten. Und später dann auf einmal so mit Mitte, Ende 30, Anfang 40 merke ich vielleicht so, huch, jetzt werde ich dann doch so, wie sie mich gerne gehabt hätten oder wie ich glaube, dass sie mich gerne gehabt hätten. Und dann frage ich mich, bin ich jetzt so geworden, weil ich das selber wollte? Oder bin ich so geworden, weil es in mir steckt? Oder weil ich immer noch das schlechte Gewissen habe und denke, ich müsste irgendwie so sein, damit ich wenigstens jetzt noch in meinen letzten Lebensjahren, krass ausgedrückt, ne, irgendwie noch das bin, wie sie mich gerne gehabt hätten? Weiß ich nicht, um meinem Vater Ehre zu erweisen, um meiner Mutter zu zeigen, ich habe es dann doch irgendwann eingesehen oder verstanden. Oder krass ist natürlich, wenn ich es so bin. Also wenn das meine Natürlichkeit ist. Also das ist sowieso eine heftige Geschichte. Wenn das, wie unsere Eltern uns gerne hätten, vielleicht wirklich so ist, wie wir sind. Aber wir gehen erstmal dagegen. Auch im Sinne der Rebellion, die wir ja in der Jugend haben. Ne? Wir wollen nicht so werden wie unsere Eltern. Wir wollen nicht so enden wie unsere Eltern. Und am Ende werden wir dann doch so und ärgern uns dann darüber, dass wir jetzt so sind, weil wir nicht genau wissen, sind wir jetzt so, weil wir wirklich so sind, oder hat unser Unterbewusstsein das gerade manipuliert, weil wir immer noch den Druck verspüren, so sein zu müssen? Und will ich dann noch so sein? Und wenn ich jetzt dagegen gehe, wieder im Alter, und dann doch anders sein möchte, kann es sein, dass ich dann meine Natürlichkeit unterdrücke, ne? Vielleicht ist das aber auch der Zahn der Zeit, also ne, dass wir in der Kindheit die Erwartungen, die Ansprüche unserer Eltern wahrnehmen, hören oder vermuten. In der Jugend gehen wir dann dagegen vor, weil wir das große Bedürfnis nach Autonomie haben und nach Selbstverwirklichung und weil wir alles andere werden wollen, vielleicht als unsere Eltern, bis ein paar Ausnahmen, die dann sagen, nee, ich finde, meine Eltern sind meine Vorbilder, ich will so werden wie die. Ihr könnt euch ja mal selber fragen, ne? Achtung, jetzt raschelt's bisschen hier, weil das Mikro gerade. Ob eure Eltern eure Vorbilder sind. Und wenn ja, also ne, zum Beispiel euer Papa. Ist der Papa euer Vorbild? Und wenn ja, warum? Ihr könnt euch ja natürlich auch jetzt fragen, bedeutet euch euer Papa was? Also wenn ja, was für eine Bedeutung hat der? Ist der euch wichtig oder ist er vielleicht nicht so wichtig? Ist Mama wichtig oder ist sie vielleicht nicht so wichtig? Welche Bedeutung hat die Mama? Wofür steht die Mama in eurem Leben? Wofür steht der Papa? Ne? Wenn ihr denen sozusagen einen Preis für ihr Lebenswerk überreichen könntet oder da gäbe es eine Jury und die Jury würde euren Eltern, eurer Mama und eurem Papa einen Preis fürs Lebenswerk überreichen. Was glaubt ihr, was für ein Lebenswerk wäre das? Und zwar erstmal, was glaubt ihr? Im zweiten Schritt, was würden die sagen? Also nicht ihr, sondern was wäre, wenn wir eure Eltern fragen würden, hey Mama, wenn man dir einen Preis für dein Lebenswerk überreichen würde, was glaubst du, wofür würdest du diesen Preis bekommen? Hey Papa, wofür würdest du diesen Preis bekommen? So, mal kurz Ohren zu halten. Ich glaube nämlich, das raschelt hier sonst die ganze Zeit. Ich werde das Mikro gerade mal etwas anders anbringen. Zack, so. Bombe, so ist besser. Genau, das ist das eine, was ich total spannend finde. Und dann finde ich natürlich auch spannend, wie sehen wir das aus heutiger Sicht, wenn wir selber Eltern sind. Ich bin jetzt auch Papa von zwei wunderbaren Töchtern. Und mache mir dann natürlich schon Gedanken, was für ein Erbe hinterlasse ich meinen Kindern. In welchen Situationen verspüren die Druck, ohne dass ich möchte, dass es sich wie Druck anfühlt? In welchen Situationen denken sie, sie müssten jetzt so sein, wie es mir gefällt? Strahle ich das manchmal aus, dass ich was gut finde und was nicht gut finde? Und dann haben ja Kinder oft automatisch das Bedürfnis, in den Augen ihrer Eltern als gut wahrgenommen zu werden, beziehungsweise auch gut zu sein. Und der Gedanke dahinter ist einfach, das zu tun, was meine Eltern mögen, in der Hoffnung, dass ich dann gut und richtig bin. Und das ist nicht das, was ich möchte als Pädagoge und als Vater. Es könnte aber sein, dass ich das auslöse. Es kann ja sein, dass das unterbewusst passiert. Es kann ja sein, dass ich das Programm übernommen habe von meinen Eltern. Und die wiederum haben es von ihren Eltern. Oder sie haben es nicht gehabt, aber es ist von meinen Großeltern. Transgenerationale Weitergabe, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ne? Also wie viel Oma, wie viel Opa steckt in mir? Das Trauma meiner Großeltern oder Urgroßeltern kann die Generation meiner Großeltern oder meiner Eltern übersprungen haben und in mir gelandet sein, beziehungsweise in mir dann lebendig geworden sein. Und vielleicht tue ich Dinge, ohne sie selber mitzubekommen. Und dann ist ja noch die Wahrnehmung meiner Kinder. Also vielleicht nehmen meine Kinder mich ganz anders wahr, wie ich entweder wahrgenommen werden möchte oder mich selber sehe. Und wenn ich eine Idee davon habe, wie ich sein will oder wie ich glaube, dass ich bin, dann werde ich wohlmöglich blind für das, was ich wirklich bin und was wie der andere mich wahrnimmt. Also kann es sein, dass meine Kinder manchmal Druck verspüren oder Stress, den ich wohlmöglich aussende, ohne es zu wollen. Und dass sie versuchen, dann mir gerecht zu werden, obwohl ich vielleicht nicht möchte, dass sie mir dahingehend gerecht werden, sondern eher den Werten. Und wie unterscheiden sich die Werte von der Person? Können Kinder überhaupt trennen zwischen den Werten, die wir als Eltern leben, und der Person? Und wenn das alles eins ist, dann besteht die Gefahr, dass das miteinander verschwimmt und dass unsere Kinder nicht unterscheiden, differenzieren können. Ne? Was davon ist der Mensch, Andreas Ebenhöhe, also mein Papa, und was davon sind die Werte, die uns alle miteinander verbinden, die nicht unbedingt gekoppelt sind nur an den Andreas, sondern an alle, die Teil dieser Familie sind oder des Freundeskreises. Und deswegen will ich dafür feinfühliger werden, sensibler werden. Also einmal, welches Erbe habe ich ungewollt oder gewollt angenommen, angetreten? Welchem Erbe bin ich angetreten sozusagen? Meiner Eltern? Was hat meine Mutter in mir ausgelöst und hinterlassen? Was hat mein Vater in mir ausgelöst und hinterlassen? Und habe ich vielleicht noch Dinge an mir oder in mir, wo ich versuche, so zu sein, wie mein Vater mich gerne gehabt hätte? Oder bin ich heute das, was mein Papa gerne gehabt hätte? Oder gibt es da noch Gibt es da vielleicht Dinge, die ich tue, aber nicht verstehe? Kommen wir zum nächsten Bereich, Familiengeheimnisse. In vielen Familien gibt es ja Geheimnisse. In vielen Familien halten Mamas und Papas oder die Eltern, wer auch immer das jetzt ist, oder Menschen, die die Kinder begleiten, heranziehen, beziehungsweise, das können ja jetzt auch die Großeltern sein. Es kann sein, dass das Kind oder die Kinder in einem Heim aufwachsen, dann mit Pädagoginnen, Pädagogen erziehen etc. Also all diese Menschen, die die Kinder begleiten in ihrem Selbstwerdungsprozess, haben die wohlmöglich Geheimnisse? Verschweigen die etwas? Spielen die etwas vor? Gaukeln die etwas vor? Halten die was zurück, damit sich das wohlmöglich nicht im Kind äußert oder in dem Verhalten des Kindes äußert? Oder wollen sie auf eine bestimmte Art und Weise von ihren Kindern wahrgenommen werden, weil sie die Kinder damit beschützen wollen oder inspirieren wollen, weil sie ein gutes Vorbild sein wollen? Und sie wissen einfach, dass die ganze Wahrheit dieser Idee von ich bin dein Vorbild wohlmöglich nicht entspräche, ne? Ich finde das immer total interessant. Also wir alle haben so Geheimnisse in uns und auch Dinge, die wir tun, die aber nicht vereinbar sind mit unseren Werten immer, ne? Oder nicht vereinbar mit unserem Selbstbild beziehungsweise auch dem Wunsch nach Wahrnehmung. Also wie will ich wahrgenommen werden? Ich versuche ein Konstrukt zu bauen, ne? Ich habe so innen den Kern und außenrum baue ich das Haus. Man kann durch einige Fenster reingucken in Räume, von denen ich möchte, dass man von außen reingucken kann. Aber dann gibt's auch noch die geheimen Räume. Da gibt's entweder keine Fenster oder diese Räume liegen im Keller. Ich möchte nicht, dass man von außen reinguckt, weil dann würde man ja sehen, wie ich wirklich bin, und zwar in Gänze. Und vielleicht wollen wir gar nicht von unseren Kindern in Gänze wahrgenommen werden oder von unseren Partnerinnen und Partnern oder den Freunden. Ist das nicht interessant? Und warum halten wir das zurück? Weil wir Angst haben, verurteilt zu werden. Weil wir Angst haben, dass wir damit keine Aufmerksamkeit mehr generieren können. Oder dass wir missverstanden werden. Oder dass wir nicht mehr das Vorbild sein können, das wir so gerne wären. Wir alle haben ja auch so eine Idee von uns, ne? So ein Traum, so eine idealisierte Version, so eine Disney-Version, so eine Hollywood-Version. Wir alle sind Teil einer Heldensaga, ne? Wir sind zum Teil Herr der Ringe, wir sind zum Teil Harry Potter, wir sind zum Teil Star Wars oder Star Trek. Und es ist so schade, wenn diese Fassade, die uns auch gut tut, ne, diese Idee von uns selbst, wenn wir die aufbrechen und da womöglich in Gefahr bringen oder zerstören, indem wir der Welt da draußen auch zeigen, wie wir wirklich sind. Also gibt es Räume, da gibt es keine Fenster, auch am besten keine Türen oder nur ganz kleine Türen oder Türen, die verschlossen sind, zu denen wir der Schlüssel haben. Und wir wollen gar nicht, dass die Welt da draußen das so mitbekommt. Und auch hier wieder stelle ich mir dann die Frage, wie wirkt sich das auf unsere Kinder aus? Können wir tatsächlich jedes Familiengeheimnis für uns behalten? Macht es vielleicht auch Sinn? Wir hatten das ja mal in einer anderen Folge, ne? Wie ehrlich, wie aufrichtig sollte ich, muss ich sein, kann ich sein, darf ich sein? Macht es Sinn, alle meine Geheimnisse, die ich als Mensch, als Vater habe, auch mit meinen Kindern irgendwann zu teilen? Nicht unbedingt jetzt, weil wir wollen unsere Kinder ja auch schützen. Also manchmal machen wir unseren Kindern was vor, wir gaukeln ihnen was vor, wir maskieren etwas, wir kaschieren etwas, wir färben etwas, wir unterdrücken etwas, wir belügen die Kinder. Also wir sind nicht, wir können es auch entzerren, wenn euch das Wort zu hart ist, aber wir sind unaufrichtig zu unseren Kindern aus guten Gründen, weil wir sie beschützen wollen, weil wir ihnen Sicherheit und Geborgenheit bieten wollen. Ne? Wir erzählen ihnen nichts über Krieg, Tod und Verderben und Töten, weil wir nicht wollen, dass sie in den ersten 6, 7, 8 Jahren damit in Kontakt kommen. Also dann ist es uns lieber, dass sie in Bullabü aufwachsen oder in Nimmerland, mit dem Risiko, dass wenn sie dann später von jetzt auf gleich, oftmals dann in der 5. Klasse, also in der weiterführenden Schule, dann komplett, ne, trifft dann Bullabü auf die krasse Welt. Und dann gibt es ziemlich viel Kollisionen und ziemlich viele Unfälle und ziemlich viel Leid und Schmerz und Trauer. Aber auch viel Schönes, das will ich jetzt nicht außen vor lassen. Aber ne, Bullabü trifft auf Welt, da kann schon was passieren. Und wir machen unseren Kindern dann manchmal was vor, um sie zu schützen. Also es gibt die guten Gründe. Aber was ist, wenn unsere Kinder unterbewusst leiden unter unausgesprochenen, unerfüllten Bedürfnissen oder Gefühlen, unausgesprochenen Erwartungen oder Wünschen? Also ich suggeriere als Vater oder als Mutter meinem Kind, was ich gut finde und was ich nicht gut finde, was ich richtig und falsch finde. Und da unsere Kinder immer auch das Bedürfnis haben, irgendwie uns zu entsprechen, nehmen sie das mit, ne? Das verankert sich in ihnen. Und das kommt dann irgendwann wieder zu Tage und dann versuchen sie als Erwachsener immer zu machen und zu machen und zu machen und richtig zu sein und allem zu entsprechen und alles möglich zu machen, Ja und Amen zu sagen. Oder sie sind das ewige Opfer oder der ewige Täter oder sie bringen Leistung um jeden Preis. Sie stürzen sich in eine Sache und machen diese Sache, obwohl die Sache ihnen nicht gut tut. Und sie fragen sich manchmal, warum mache ich das eigentlich? Und dann kann das viel mit der eigenen Geschichte zu tun haben. Also mit dem Erbe, dass wir angetreten sind oder dass wir angenommen haben, manchmal auch unbewusst, ne? Und wollen wir Kinder dieses Erbe überhaupt? Und wie kommen wir da wieder raus? Weil manches Erbe ist nicht etwas wie Geld, das können wir nicht einfach weggeben oder spenden, das ist ein Trauma. Also wir haben wir sind gebrandet sozusagen. Es muss ja nicht immer ein Trauma sein, das klingt vielleicht für die meisten von euch da draußen irgendwie ein bisschen spooky oder ein bisschen dramatisch, deswegen machen wir es, es ist ein Brand, okay? Wir sind da gebrandet, wir sind da so ein Stück weit tätowiert worden, ne? Man kann die Tätowierung auch weglasern oder übertätowieren, aber die Narbe bleibt ja. Und genauso ist das auch mit dem seelischen Befinden. Also wir haben wohl möglich etwas von unseren Eltern bekommen, was uns heute noch daran hindert, ein glücklicher Mensch zu sein, ein zufriedener Mensch zu sein, ein selbsterfüllter Mensch zu sein, ein selbstbestimmter Mensch. Wir jagen etwas hinterher, wovon wir nicht genau wissen, was es ist. Wir können es gar nicht genau beschreiben. Aber dann, wenn wir zurückblicken oder in den Austausch mit unseren Eltern oder Familienangehörigen gehen, auch mit älteren Geschwistern, ha, 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 ältere Geschwister, Auch die haben was mit uns am Laufen. Die älteren Geschwister mit den jüngeren, ne, die oft den Leistungsdruck hatten. Ich muss meine Geschwister beschützen. Ich muss für die Vorbild sein. Ich muss für die alles organisieren und alles tun. Ich habe da meine jüngeren Geschwister könnten wohl möglich von mir als älteren Bruder, ältere Schwester etwas erwarten. Und da ist so viel Unausgedrücktes. Da ist so viel Unausgesprochenes. Da ist oft in den meisten Familien so viel Unkonkretes, nie Verbalisiertes. Da sind so viele Erwartungen und Ansprüche, so viele Träume und Sehnsüchte, so viele Hoffnungen, die nie thematisiert wurden, aber die da sind und alle spüren sie. Und das ist eine Belastung, eine Last, unter der viele entweder zusammenbrechen oder krankhaftes Verhalten entwickeln und dann einen Beruf erlernen, den sie nie machen wollten, nur weil Papa und Mama das irgendwie wollten oder gedacht haben, so, ja, das wäre doch was für dich, Sohn oder Tochter. Ne, du übernimmst doch die Firma, oder? Die haben wir ja jetzt schon in 5., 6. Generation. Das wäre ja sehr schade, wenn das jetzt alles irgendwie mit dir endet. So, jetzt merkt ihr schon, ne, was da für ein krasser Druck entsteht. Und natürlich wollen Mama und Papa gar nicht diesen Druck erzeugen. Aber es hat auch was mit Wertigkeit zu tun. Ne? Ich habe 80 Jahre lang dafür gekämpft, dass diese Firma jetzt so steht, dass dieser Beruf so gemacht wird, dass ich diese Musik so liebe, diese Gemälde so liebe, diese Bücher so sammle, diese Antiquitäten so hinstelle, weiß auch immer. Und das Kind verspürt dieses so, ja, Du musst deinen Vater und das, was er liebt, oder deine Mutter und das, was sie liebt, in Ehren halten. Du musst es fortführen, du musst es weitermachen, praktizieren. Aber was ist, wenn du das gar nicht bist oder sein willst, wenn es dir gar nicht gut tut und du womöglich noch andere damit in Gefahr bringst oder, ne, also die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter deiner Firma, die darunter leiden, dass du das gar nicht willst. Man merkt es irgendwie. Was nicht heißt, dass du schlecht bist. Im Gegenteil, diese Leute sind oft sehr gut, weil sie getrieben sind. Ne, die Traumatisierten sind ja oft sehr getrieben und wollen es tausendmal besser machen. Und dafür opfern sie oft ihr eigenen Seelenfrieden, ihr eigenes Wohlergehen, die eigene Gesundheit und damit aber auch die Stabilität der Beziehungen, die sie aufbauen wollen zu ihren Partnerinnen und Partnern, Freunden oder was auch immer, die sich dann irgendwann beklagen und sagen so, wo bist du denn die ganze Zeit? Ich erreiche dich nicht mehr. Wieso machst du nicht mal was für uns? Warum bist du immer so angestrengt? Warum bist du immer so müde oder so geschafft oder so erledigt? Und. Also das ist ein Thema, das finde ich total spannend, da würde ich super gerne reingehen. Und ihr dürft natürlich an der Stelle wieder in den Kommentaren auch mal beschreiben, wie geht's euch damit. Also, ne, habt ihr ein Erbe eurer Eltern? Habt ihr es freiwillig angetreten oder spürt ihr, dass es irgendwie unterbewusst lebendig ist? Ist es positiv für euch? Fühlt es sich gut an oder fühlt es sich befremdlich an oder eher ungesund? Gibt es Familiengeheimnisse in eurer Familie? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Ihr müsst nicht jetzt hier reinschreiben, welche das sind, aber was macht das mit euch und der Familie? Ne? Hochspannend. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das hab, was ich sagen wollte. Vielleicht abschließend zu diesem Thema. Ich möchte gerne viel mehr auch darüber sprechen, was es bedeutet, richtig oder falsch zu sein. Marshall B. Rosenberg hat das sehr schön gesagt, Rumi auch, heißt er glaube ich Rumi, genau. Zwischen richtig und falsch gibt es einen Ort, da treffen wir uns. Ich finde es ganz wichtig, sich ein Stück weit auch zu distanzieren von richtig und falsch, weil wir ganz schwer dann wieder da rauskommen und dann fällt es uns schwer, in die Güte mit uns selbst zu gehen, würde mein Freund Dirk Fiebelkorn an der Stelle jetzt sagen, oder auch mit uns gnädig zu sein und, oder mit anderen wohlwollend zu sein. Deswegen geht mit mir gerne da nochmal ganz kurz rein. Haben wir das Bedürfnis, richtig zu sein? Oder wollen wir damit aufhören, immer falsch zu sein? Wie haben uns unsere Eltern damals gesehen? Ne? Oder unsere Familienmitglieder? Es können ja auch Omas und Opas, Tanten und Onkels gewesen sein. Oder auch die Eltern unserer Freundinnen und Freunde damals aus Kinderzeiten oder Jugendzeiten. Wie wir von denen wahrgenommen wurden, ist sowieso total spannend. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich die Eltern meiner Freunde, meiner damaligen Freunde besucht habe und die gefragt habe, wie hast du mich eigentlich als Freund deines Sohnes wahrgenommen oder deiner Tochter wahrgenommen? Hochspannend, was dabei rauskam. Hochspannend. Nochmal zurück zu dem Thema richtig und falsch. Ich treffe viele Menschen, die haben da wirklich einen Schmerz. Die sind verwundet, ne? Ich könnte jetzt wieder Trauma sagen, aber bleiben wir mal bei verwundet. Die versuchen irgendwie immer richtig zu sein. Dabei sind sie richtig, so wie sie sind. Aber sie versuchen irgendeiner Sache gerecht zu werden, einem Verhalten, einem Wunsch, einer Erwartung. Und dadurch wollen sie es, dadurch machen sie Dinge, die sie so nie machen würden. In der Hoffnung, dass sie dann endlich richtig sind und dass die Belastung aufhört und der Druck aufhört und der Stress aufhört und die eigenen Selbstvorwürfe aufhören, ne? Oder diese Selbstbeschädigung, die wir oft betreiben, ne? Dass wir uns körperlich schaden oder dass wir uns geistig schaden oder beschädigen. Und ich finde das so traurig, weil so viele Menschen das Bedürfnis haben, richtig zu sein. Und das ist nicht einfach nur so, ich möchte es gut machen, sondern die haben sich lange Zeit falsch gefühlt oder nicht gesehen, nicht gehört gefühlt, von ihren Eltern nicht wahrgenommen gefühlt. Ihre Eltern hatten kein Interesse an ihnen, haben sich nie mit ihnen und ihren Themen beschäftigt, haben sich niemals Zeit genommen, um dir wirklich zuzuhören, um bei dir zu sein, dich zu fühlen, dich zu spüren als Kind und dich zu unterstützen in allen Bereichen, die für dich wichtig sind, nicht für mich als Vater oder Mutter. Auch unparteiisch zu bleiben, zu sagen, okay, das ist zwar nicht mein Ding, lieber Sohn, liebe Tochter, aber ich merke, es ist dein Ding und deswegen bin ich bei dir und ich unterstütze dich gerne. Und das ist so kostbar, so wertvoll, den Kindern zu zeigen, nicht mit allem einverstanden zu sein, ihnen aber nicht das Gefühl zu geben, dass sie mit dem, was sie gerade tun, was sie denken, was sie fühlen, was sie sagen, falsch sind. Und damit Druck auszulösen, Druck, der wohl möglich nie mehr weggeht oder bis ins hohe Alter bleibt und der dazu führt, dass unsere Kinder unglücklich werden oder für sich ungute Entscheidungen treffen, dass sie Partnerinnen und Partner auswählen, die sie so nie auswählen würden, die sie auswählen als Vaterersatz, als Mutterersatz. Oder weil die Geschichte, der Druck, die Erwartungen von Papa und Mama, die da ausgelöst wurden, bewusst oder unterbewusst, der ist immer noch da. Und dann nimmt man einen Partner, eine Partnerin, die diesen Druck ebenfalls auslöst, ne, diese Erwartungshaltung weiterhin bedient, damit sozusagen eine Verbindung hergestellt wird. Selbst wenn die toxisch ist oder wenn die ungesund ist, brauchen wir dann immer noch diese Verbindung. Wir sind abhängig von dieser Verbindung und suchen uns dann manchmal Menschen, die uns nicht gut tun, aber die im Prinzip nur fortführen, die Welt weiterleben oder lebendig machen, aus der wir stammen, die uns aber damals vielleicht gar nicht gut getan hat. Und davor können wir unsere Kinder bewahren, wenn wir uns damit auseinandersetzen und uns nochmal kritisch hinterfragen, was für ein Erbe hinterlassen wir unseren Kindern, also das seelische, vor allen Dingen das seelische Erbe. Also sozial-emotionale Erbe. Was lösen wir in unseren Kindern aus, was sich wohl möglich dann später bis ins hohe Alter durchzieht? Ne? Wie druckvoll sind wir? Wie stressig ist alles? Was für krasse Erwartungen haben wir? Und selbst wenn wir keine direkten Erwartungen oder Ansprüche haben, haben wir indirekte. Signalisieren wir mit unseren Kommentaren, mit unseren Werturteilen, mit unseren Verurteilungen gegenüber anderen, nicht gegenüber unseren Töchtern oder Söhnen, ne? Unsere Tochter, unser Sohn kommt und sagt, ja, das und das ist ja sehr spannend oder sehr interessant. Und dann nehmen wir jemand anderen, der das auch mag, weil wir das nicht mögen, was unsere Tochter, unser Sohn mag. Aber das wollen wir ihm nicht direkt sagen, damit wir ihn nicht beschädigen oder beleidigen oder verletzen. Und deswegen nehmen wir jemand anderen, einen Schulfreund oder eine Freundin oder irgendjemanden, den er kennen könnte und sagen, oh, so wie der das macht und ne, der hört diese Musik, der liest diese Bücher oder gar keine Bücher, der trifft sich mit diesen Menschen. Schon wieder Telefon, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ne? Jetzt muss ich gleich wieder das Telefon ausmachen. Oder jemand geht ran. Perfekt, jemand ist rangegangen. Genau, wo war ich? Faden wieder zurück. Nee, jetzt habe ich den Faden verloren. Krass, so schnell kann es passieren. Ich trinke mal kurz was. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Da ist es wieder. Um unsere Kinder dann nicht zu beschädigen oder zu beschämen oder ihnen ein schlechtes Gefühl zu bereiten, ne, beleidigen wir dann andere oder stellen in Frage, was andere so tun, in der Hoffnung, dass diese indirekte Kritik außenrum bei unserem Sohn, bei unserer Tochter so ankommt, dass sie das dann doch nicht tut, was derjenige tut, was sie aber ja schon tut. Wir wollen aber nicht sie direkt kritisieren dafür, weil das, ne, können wir mit unserem Gewissen nicht vereinbaren oder mit unserem pädagogischen Stolz oder was auch immer. Wir versuchen das irgendwie hintenrum. Aber die Kinder sind ja erstens nicht doof und zweitens, selbst wenn sie doof wären, das Gefühl ist immer echt. Egal wie intellektuell Menschen sind, die Gefühle haben wir alle. Und dieses schemenhafte Gefühl von vielleicht bin ich nicht richtig, vielleicht bin ich nicht gut so wie ich bin, vielleicht bin ich nicht das, wie meine Eltern mich manchmal gerne hätten. Dieses Gefühl ist tausendmal stärker als der intelligente Gedanke dahinter. Und dieses Gefühl brennt sich rein in das Herz und in die Seele. Von daher sollten wir da gut aufpassen. So, lassen wir mal so stehen, oder? Und ich gucke mal hier bei meinen Zettelchen, was ich noch so für Themen habe. Vielleicht passt das hier ganz gut. Hier geht es nochmal um Leistung und Belastungsgrenze. Da habe ich mir aufgeschrieben, mal daraus ein Video zu machen. Also, was wollen wir leisten und was können wir leisten? Und nur weil wir was leisten können, heißt das noch lange nicht, dass uns das erfüllt oder glücklich macht. Ne, manche Leute können etwas gut, aber nur weil sie es gut können, heißt das noch lange nicht, dass es sie glücklich macht. Ja, dass es Freude in ihnen erzeugt und Sinnhaftigkeit. Und ich finde es ganz spannend, wie viele Menschen ich mittlerweile kennenlerne, die wollen Leistung erbringen, und zwar auf Basis der Definition von Leistung, die sie damals erfahren haben. Ne, jemand wie ich, der jetzt schon 42 ist, ist mit einem anderen Leistungsmaßstab aufgewachsen als heute. Damals galt es noch, dein Beruf muss dir nicht Spaß machen. Es geht überhaupt nicht darum, dass du Spaß und Erfüllung empfindest, sondern du musst tun, 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 tun. Komm zum Ergebnis. Halt die Fresse und komm zum Ergebnis. Machen, 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 machen. Es geht nicht darum, wie du dich dabei fühlst oder ob es deiner Seele gut tut oder deinem Körper oder deiner Gesundheit. Scheiß drauf, mach. Aus dieser Welt komme ich. Da geht's nur um Leistung. Und diese Leistung ist nicht gekoppelt an Erfüllung, Sinnhaftigkeit oder Freude. Und mit diesen Standards, diesen Glaubenssätzen bin ich groß geworden und die sind immer noch da in mir. Ne? Ich will nicht immer, dass die Mitspracherecht haben, aber sie sind noch da. Und jetzt überlege ich mir natürlich, ich kann das immer noch erfüllen, aber ich kann ja auch mal gucken, ob mir das gut tut. Also ob ich das überhaupt aushalten kann und aushalten will. Es geht hier nicht nur per se um Resilienz. Es geht auch um die Lust an der Belastung. Vielleicht habe ich gar nicht mehr Lust, diese ganze Leistung zu erbringen. Vielleicht leben wir mittlerweile auch in einer Gesellschaft, in der das gar nicht mehr nötig ist. Ich meine, warum auch? Wieso sollten wir uns an alte Definitionen der Jobs anpassen, anstatt wir einfach die Jobs neu definieren? Ne? Das muss man sich mal überlegen. In vielen Bereichen haben wir noch den Job, den Beruf, und der hat bestimmte Leistungskriterien und die hast du zu erfüllen. Punkt. Ne? Und aber diese Leistungskriterien, die basieren auf altvorderen Standards, also Standards vor 30, 40, 50, 60 Jahren. Da war die Welt noch eine ganz andere, noch eine ganz, ganz andere. Und da gab es gewisse Einflüsse nicht, die wir heute haben. Und ich versuche jetzt nicht irgendwelche Ausreden zu finden, ne? Sondern es ist so. Es gab gewisse Einflüsse nicht und diese Einflüsse, die wir heute haben, die sorgen für sehr viel Druck und Stress und Belastung. So, das heißt, wir sind wohl möglich viel belasteter heutzutage oder anders belastet als damals. Wenn wir jetzt die Standards, die Berufsstandards von damals heute immer noch versuchen umzusetzen, dann kann es sein, dass mit den aktuellen Belastungsfaktoren, denen wir alle ausgesetzt sind, im Hier und Jetzt, dass wir tausendfach darunter leiden. Und wieso sollte ich mich jetzt noch stärker machen für diese Belastungs- oder diese Leistungsfaktoren, nicht Belastungsfaktoren, diese Leistungsfaktoren aus altvorderer Zeit? Ich könnte doch auch einfach die Leistungsfaktoren aus der altvorderen Zeit an die moderne Zeit anpassen und dann passen die modernen Leistungsstandards auch zu meinen heute aktuellen Belastungsstandards, den Belastungsfähigkeiten, die ich mitbringe. Ne? Also wir versuchen heute immer noch so die Arbeitnehmer zu brechen, damit sie den alten Leistungsstandards gerecht werden. Und wenn man das mal auf die Kita-Szene nimmt, wir haben ja tausendfach mehr Standards in der Kita-Szene zu erfüllen als damals. Wir haben auch nicht mehr die alt-schwarzen, dunklen, also ne, mit dunkeln meine ich, so diese dunklen pädagogischen Kapitel. Diese so, wo es nur schwarz-weiß gab. Ne, so, wenn die Kinder nicht tun, was du willst, dann brech die Kinder, diszipliniere sie und bestrafe sie und dann machen sie, was sie wollen und nerven dich nicht mehr und sind einfach zu handeln. Ja, es gab mal eine Zeit, da hat man das genauso gemacht. Deswegen hatten die damals, die Pädagoginnen und Pädagogen, ich will hier aber nicht pauschal sein, die hatten weniger Stress mit den Kindern zu der damaligen Zeit, weil sie konnten sie entweder brechen oder sie konnten sie mit der dunklen Seite der Pädagogik so stark disziplinieren, dass sie einfach ihren Mund gehalten haben und keine Ansprüche hatten. Ne? Man hat sie konformiert, also einfach so, ja, man hat sie systemfähig gemacht. Heute ist die Pädagogik tausendmal komplizierter und dadurch, dass es eine gute Pädagogik wird, immer mehr, ne? Wobei das sagen wir in 20 Jahren wahrscheinlich wieder anders, da sind wir heute die dunkle Pädagogik und in 20 Jahren ist es die gute Pädagogik, so ist das halt mit der Welt und dem Leben als Mensch. Heute ist das viel komplexer und es ist doch vielleicht viel sinnvoller, dass wir die alten Standards verändern und anpassen an die Belastungsfähigkeiten bzw. die Belastungsbedürfnisse, nennen wir es mal so, der heutigen Zeit. Ja? Also warum die Arbeitnehmer brechen, damit sie der alten Welt gerecht werden, anstatt dass wir die alten Systeme und die alte Welt brechen, damit sie den heutigen Menschen gerecht werden, was ich viel interessanter finde. Ne? Und dann wäre die Debatte über diese Leistungsgesellschaft auch vorbei. Ich meine, nichts anderes machen wir meines Erachtens nach ja auch beim Thema Frauenrechte. Ne? Und dass wir Standards anpassen an das, was heute lebendig ist und was wir heute erst verstanden haben, was heute richtig ist. Und wir nehmen nicht einfach alte Systeme und sagen so, ja, da musst du dich halt, ne? Wobei in vielen Fällen ist das leider immer noch der Fall. Ne? Also alleine, wenn wir darüber sprechen, eine Frau ist schwanger, möchte schwanger werden und würde das in einem Bewerbungsgespräch thematisieren. Jetzt könnten wir sagen, naja, in einer modernen Gesellschaft weiß jeder Unternehmer, jeder Arbeitgeber, dass Frauen schwanger werden können, Frauen in einem gewissen Alter, und das ist völlig normal. Und weil das normal ist, ist das auch das Einstellungskriterium. Also das ist so normal und dass es den Maßstab bildet. Aber bei vielen Unternehmen ist das leider noch nicht so, da die noch mit alten Systemen arbeiten, mit wenig Geld für Personal oder in unserer Kita-Welt ist es ja der Fachkräfteschlüssel zum Beispiel, ne? Da wir diese althergebrachten Standards noch haben, sortieren wir eine Frau, die womöglich schwanger werden möchte oder schon schwanger ist, einfach aus. Ja? Weil mit der kann man nicht arbeiten. Und ich verstehe das auch, also auf der Metaebene verstehe ich das auch, ne? Weil die fällt dann aus und dann findest du wieder wochenlang, monatelang keine neue und dann bleibt die Arbeit liegen und den Kindern geht's nicht gut. Also die Gründe sind für uns alle, glaube ich, verständlich. Allerdings deswegen keine Chance zu geben oder die zu diskriminieren, ist keine Option. Aber irgendwie schon. Und das ist traurig. Das ärgert mich auch sehr. Wir müssen die alten Systeme ändern und sie an die heutige Normalität anpassen, damit die Menschen, die so gerne einfach auch Teil dieser Gesellschaft sein möchten, Teil dieses Lebens, ne, nicht weiterhin Diskriminierung, Ausgrenzung erfahren. Denn das erfahren die dann zurzeit. Für mich ist es wichtig, mit euch auch darüber zu reden, was kann ich und was muss ich? Nicht alles, was ich kann, muss ich auch. Ich bin ja eh kein Fan von muss. Ich bin ja ein Fan, wie die meisten von euch wissen, von ich möchte, ich will. Ich will in keiner Muss-Welt leben, weil wenn ich in einer Muss-Welt lebe, hat das immer so einen faden Beigeschmack für mich. Ne? Wenn ich was muss, dann erlebe ich einen Zwang, einen Druck und einen Zwang. Und wenn es einen Zwang, einen Druck gibt, dann wirkt das wie von außen, wie fremdbestimmt. Aber in meinem Leben gibt es nichts Fremdbestimmtes, sondern nur mich. Alles ist am Ende doch ich bestimmt. Aber wenn ich denke oder sogar sage, ich muss etwas tun, dann entspringt das Muss einer Pflichtwelt. Also ich habe hier keine Wahlfreiheit. Aber die habe ich doch in unserem Land immer. In unserem Land schon. Ne? Ich habe die Wahlfreiheit. Mir schmeckt dann das Ergebnis nicht oder der Preis oder die Konsequenz oder die Sanktion. Aber die Wahlfreiheit hab ich. Ne? Also die ist nicht eingeschränkt, die Wahlfreiheit. Die Chancengleichheit ist eingeschränkt, massiv. Darüber müssen wir unbedingt reden. Ja, aber die Wahlfreiheit ist nicht eingeschränkt. Und wenn ich in einer Muss-Welt lebe, dann gebe ich meine Macht des eigenen freien Willens, meine Macht der Wahlfreiheit, die gebe ich ab an etwas Äußeres, an etwas Externes. Ne? Da hat etwas Macht über mich. Und das gibt es nicht. Also das gibt's einfach nicht. Nichts im Außen hat Macht über mich, es sei denn, ich will, dass es Macht über mich hat. Oder ich lasse es zu, dass es Macht über mich hat. Und dahinter stehen jetzt auch viele Möglichkeiten, ob das ein Trauma ist, ob ich erpresst werde. Oder ne, es gibt jetzt viele Gründe dafür, warum manche Dinge über mich Macht haben, obwohl ich das so nicht will, weil Menschen das einfach dann so mit mir tun. Ne? Es gibt ja durchaus auch schlimme Situationen, wo Menschen mich zwingen und wirklich so mit dem Tod bedrohen. Aber hier in unserem Land haben wir so gut wie gar keinen wirklichen Zwang von außen, gegen den wir uns nicht entscheiden könnten. Das ist das Wesentliche hierbei. Achtung, ich kann mich entscheiden, arbeitslos zu bleiben und Bürgergeld zu beziehen. Und dann kann es sein, dass die Behörde sagt, naja, aber dann musst du Fortbildungsmaßnahmen besuchen oder du musst mir beweisen, dass du dich regelmäßig bewirbst. Und jetzt könnten wir davon ausgehen, na siehst du, die zwingen uns dazu. Nein, die zwingen euch nicht dazu, sondern die bieten euch einen Service und der kostet euch was. Punkt. Ihr könnt euch freiwillig für den Service entscheiden. Der Service ist, ihr bekommt Bürgergeld und dieses Bürgergeld kostet euch, dass ihr euch regelmäßig bewerben müsst oder an irgendwelchen Seminaren teilnehmen dürft. Ne? Das ist das Investment. Also wir haben ein Land, in dem wir uns frei für diese Situation entscheiden können. Ne? Wir gehen in ein Geschäft und kaufen etwas und das kostet Geld. Genauso wie wenn ich mich entscheide, nichts zu kaufen, sondern arbeitslos zu sein, dann zahle ich dafür, dass ich bekomme das Bürgergeld, aber ich zahle dafür, dass die Behörde mich nervt. Jetzt könnten einige von euch sagen, ja, aber Andreas, das ist zu einfach gedacht. Ich bin eine alleinerziehende Mutter, ein alleinerziehender Vater, ich habe eine chronische Krankheit etc. Da gibt es schon Einflüsse, auf die habe ich keine, oder da gibt es schon Dinge, auf die habe ich keinen Einfluss. Da gibt es Drucksituationen, die kommen von außen, die kann ich, selbst wenn ich wollte, nicht verändern. Ja, das wird es bestimmt geben und das dürft ihr auch hier nochmal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, an der Stelle, ich bin nur ein crazy Dude mit einer Wahrheit, von vielen Wahrheiten da draußen. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich bin nicht Nietzsches Zahn. Zarathustra, der vom Berge herabsteigt und euch die Weisheit verkündet oder glaubt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Ne? Also ich bin nur eine Sichtweise, eine Möglichkeit, eine Form des Denkens, des Wahrnehmens, des Fühlens, des Brauchens. Und ihr seid wiederum andere Wahrheiten. Und das ist ganz wichtig, dass wir hier nicht darum betteln oder kämpfen oder uns Vorwürfe machen oder erpressen oder uns beschämen oder Shitstorm absondern. Welche Wahrheit die wahrhaftigere Wahrheit ist oder die bessere Wahrheit, sondern in erster Linie geht es in zwischenmenschlichen Prozessen, in respektvollen, wertschätzenden, anerkennenden zwischenmenschlichen Prozessen mal um den Austausch. Nicht um die ewige Diskussion, um richtig und falsch, gut oder schlecht, verdient oder unverdient, sondern es geht in erster Linie darum, wer bist du, wer bin ich, lass uns doch mal erstmal einander kennenlernen, die Welt des anderen mit dessen Augen sehen. Ne? Und dann können wir im zweiten Schritt ja mal gucken, wie passt das zusammen. Ja. Wie geht's euch damit, wenn ihr so das Thema hört mit dem, was ich kann und was ich darf, nicht was ich muss? Ich werde euch jetzt mal ein bisschen ärgern mit dieser Formulierung alleine schon, fühlen sich wahrscheinlich einige getriggert, ne, weil sie immer noch denken, so ich muss das machen, ne? ich muss, was auch immer ihr da jetzt für Ideen oder Gedanken oder Erfahrungen gesammelt habt. Mir ist wichtig, dass wir einfach nochmal schauen, okay, was kann ich gut? Was kann ich nicht so gut? Nur weil ich etwas nicht gut kann, heißt das nicht, dass ich es nicht morgen gut können kann, wenn ich will. War das richtig formuliert? Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Manchmal drücken wir uns davor, etwas zu verändern, weil wir das Argument nutzen, das kann ich nicht. Nur weil ich etwas nicht kann, heißt das aber nicht, dass ich es nicht morgen kann, wenn ich es lerne. Bei Können geht es dann weniger um, was ich kann, als mehr um, was ich will. Ne? Und wir sollten weniger darüber sprechen, ja, das kann ich nicht oder das geht nicht oder das brauche ich nicht, sondern viel spannender finde ich, das will ich lernen oder das will ich nicht lernen. Das will ich verändern oder das will ich nicht verändern. Also daraus können viel fruchtbarere Beziehungen entstehen und Arbeitsverhältnisse, als wenn wir uns immer nur mit dem kaschieren oder wenn wir immer nur damit argumentieren, was ich nicht kann oder was ich nicht weiß. Also viel spannender ist doch das, was ich ab sofort machen möchte oder ab sofort wissen möchte oder ab sofort verändern will. Anstatt immer nur über das zu reden, was uns daran hindert, sollten wir mehr darüber sprechen, was wir selber dazu beitragen können. Oder wir sagen, ja, es ist so, ich will es gar nicht machen. Also ich könnte das zwar, aber ich will es nicht machen. Und ich will es auch nicht können lernen. Also, und dann, dadurch entsteht eine Aufrichtigkeit und eine Klarheit, eine Orientierung für Beziehungen. Wenn ich etwas brauche von dir und ich kann mir gut vorstellen, dass du das kannst und du sagst mir, du willst das aber gar nicht können, dann weiß ich endlich, mit wem ich es zu tun habe. Und dann kann ich auch, für mich kann ich mich verorten oder mich erden und mir überlegen, okay, macht diese Beziehung noch Sinn oder macht sie keinen Sinn mehr? Also das ist eine Form von Selbstoffenbarung und Aufrichtigkeit, die ich auf der Beziehungsebene total wichtig finde. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal das Thema neben dem, was ich kann, Und das Muss gibt's hoffentlich dann in eurem Leben nicht mehr wirklich, also dann nur noch in seltensten Fällen, sondern eher, was will ich? Und wie geht's mir damit, auch das anderen zu sagen? Weil oftmals ist es ja gar nicht, die das einen gestehen können, dass ich was will oder was möchte, sondern es ist die Angst davor, diese Wörter gegenüber dem anderen in den Mund zu nehmen und dem nicht zu sagen, so, oh, ich würde so gern, aber ich kann gerade nicht, was ja dann nicht der Wahrheit entspricht, zwar der eigenen Realität, aber nicht der Wahrheit. Die Wahrheit könnte ja sein, ich kann schon, ich will nur nicht. Aber wenn ich dir jetzt sage, ich will nicht, dann könnte es sein, dass auf der Beziehungsebene, du hörst ja auch auf der Beziehungsebene, wohl möglich, auf der Beziehungsebene erleidest du darunter dann an einen Schaden. Ne? Das heißt, du fühlst dich verletzt und ich will dich ja gar nicht verletzen. Und deswegen sage ich, ich kann nicht, anstatt ich will nicht. Fühlen und denken tue ich will nicht. Sagen tue ich kann nicht. In der Hoffnung, dich nicht zu verletzen. Ich sag vielleicht sogar was wie, ich muss leider jetzt. Und bei dem anderen kommt an, oh, der Ärmste, er hat ja gar keine andere Wahl. Aber die andere Wahl hast du ja. Das zu sagen im Sinne von, ne, ich hätte ja jetzt die Wahl, aber ich will mit dir jetzt nicht was machen gehen oder ich will jetzt mit dir das und das nicht tun, könnte den anderen wiederum verletzen. Wenn ich aber sage, ich kann jetzt nicht oder ich muss jetzt leider, dann ist das schon eine Form der Unaufrichtigkeit. Und ja, ich habe die guten Gründe. Die meine Unaufrichtigkeit soll ja dazu führen, dass die Beziehungsebene nicht leidet. Achtung, nicht gestärkt wird. Eine Beziehungsebene kann niemals gestärkt werden auf Basis einer Lüge oder einer Unaufrichtigkeit oder einer Unwahrheit. Geht nicht. Sondern auf Basis von, ich sage, also hier will jemand die Beziehungsebene, die da ist, schützen. Wobei nicht ganz klar ist, was das für eine Beziehungsebene ist. Warum sage ich das jetzt so? Naja, was für eine Beziehungsebene kann das schon sein, wenn sie auf Basis einer Unaufrichtigkeit existiert? Eine echte Beziehung, eine stabile, starke Beziehung zu jemandem verträgt Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und zwar in jedweder Form. Nochmal, weil es sich so schön anhört. Eine echte, starke, gute Beziehung basiert immer auf Ehrlichkeit. Die hält Ehrlichkeit nicht nur aus, sondern eine echte, gute, starke Beziehung entwickelt sich positiv auf Basis von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ich habe also keinen, da gibt es keinen Grund, weshalb ich sagen müsste, ich kann nicht anders, ich muss leider jetzt gehen, ich kann das jetzt nicht tun. Damit mache ich mir und dem anderen was vor. Ne? Ich denke zwar, ich halte dann etwas zurück, nämlich eine Verletzung, aber auch hier, ich frage mich nochmal, und womöglich ist das so, der andere könnte sich verletzt fühlen. Aber nochmal, wie kann eine Beziehung entstehen oder sich intensivieren, stärker werden, ohne Verletzung? Das geht doch gar nicht. Eine gute, starke Beziehung ernährt sich auch nicht nur von den schönen Momenten, sondern auch ernährt sich auch von schwierigen, herausfordernden Situationen und Verletzungen. Daran wachsen wir. Ne? Ohne Konflikte geht es nicht. Gar nicht, geht es nicht. Und deswegen bin ich ein Fan davon, dir nicht zu sagen, ich muss jetzt leider oder ich kann nicht anders, sondern ich möchte jetzt oder ich will jetzt. Und ja, ich riskiere, dass dir das weh tut. Ich riskiere, dass du das persönlich nimmst. Ich weiß ja, dass ich das auch nochmal klären kann mit dir. Und ich weiß auch, dass eine Beziehung mit dir nur dann Sinn macht, wenn du meine Ehrlichkeit, meine Aufrichtigkeit und meine Freiheit annehmen und aushalten kannst. Ja, da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich finde, es ist ein schönes Schlusswort. Und deswegen sagen Gizmo und ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Erzählt anderen von diesen Videos, von dem Kita-Helden-Kanal. Inspiriert andere dazu, diesen Kanal zu inspirieren. Und nochmal vielen Dank auch für eure Kommentare. Denn diese Kommentare sind für mich wichtig. Aus diesen Kommentaren werde ich nicht nur schlau und kann etwas lernen über mich und über die Welt und über euch, sondern ich kann mich, darf mich selbst entwickeln. Und das finde ich total schön. Deswegen vielen Dank dafür. Eine gute Zeit euch, passt auf euch auf und genießt.